Gnade sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus, er stärke euch beim Hören und beim Lernen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt wohl kaum einen anderen Text, der so am Anfang gut hineinpasst in die Passionszeit, wie die Versuchungsgeschichte, die wir ja gerade in der Lesung des Evangeliums gehört haben. Mit dem Aschermittwoch, also dem letzten Mittwoch, hat die Fastenzeit begonnen. Es gibt viele Menschen, die auch in unserer Kirche ganz bewusst auf das eine oder andere verzichten. Zum Beispiel der eine trinkt in dieser Zeit kein Alkohol, der andere kein Kaffee oder nimmt keine Süßigkeiten zu sich. Manche sagen auch, sie fahren nicht schneller als 80. Kann auch eine Herausforderung sein. Also auf etwas Besonderes zu verzichten, diese Zeit im Jahr ist schon etwas Gutes, nicht immer aus dem Vollen herauszuschöpfen, sondern sich einzuschränken und den Versuch zu wagen, auf Wesentliches sich zu konzentrieren. Ich denke, solch eine Zeit ist im Leben wichtig, sich selbst einmal zurückzunehmen, ist das Wesentliche auch des Miteinanders. Sich zurückziehen bietet die Chance, sich neu zu konzentrieren. Auch Jesus ist ganz bewusst in die Wüste gegangen, um aus der Ruhe des Ortes und der Konzentration auf das Wesentliche neue Kraft zu finden. Das Wort Wüste hat in der Bibel eine wichtige Funktion, denn es steht nicht nur für einen Ort, der karg und mit wenig Wasser versehen ist, sondern er steht besonders auch für den Ort der Vorbereitung auf einen neuen Anfang, für eine neue Aufgabe. Denken wir da beispielsweise an die 40 Jahre Vorbereitungszeit des Volkes Israels, die zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Einzug in das gelobte Land Israel stehen. Oder denken wir an Johannes den Täufer, der ganz bewusst in die Wüste ging und die Menschen zur Buße rief. Auch Paulus hat in einer wüstenartigen Gegend seine Bekehrung und Neuausrichtung gefunden. Und in der Tat, wirkliche Veränderungen werden wir wohl kaum bei lauter Musik und steter Hektik und Betriebsamkeit erleben. Es braucht den Ort der Ruhe, damit Gott sich zu uns wenden kann, um mit uns zu reden, um uns neu zu gestalten. Ja, damit ist unser Damaskus-Erlebnis, wie einst Paulus hatte, auch wir diesen Punkt haben können. Sind die Angebote des Widersachers nicht verlockend für Jesus, könnte man fragen? Steine zu Brot werden zu lassen, wenn wir das könnten. Dann würde man vielleicht denken, wir könnten den Hunger in der Welt besiegen. Spring von der Zinne des Tempels, da denken wir, welch ein Gottesvertrauen, wenn ich doch das machen könnte und es auch tue. Alle Reichtümer der Welt, wer hätte die nicht gerne? Und wenn wir überlegen, was diese drei Angebote, man könnte auch sagen Lockangebote sind, dann haben wir es mit körperlichen, irdischen Dingen zu tun. Wissen Sie, das kann auch uns Pastoren geschehen. Ich erinnere mich noch an einen Kollegen, mit dem ich regelmäßig Konfirmandenunterricht bzw. Rüsten gemacht habe. Als wir die erste Freizeit zusammen planten, da sagte ich ihm, dass es mir schon wichtig sei, vor den Mahlzeiten mit den Kindern zu beten. Naja, sagt er mir, das wäre nicht so sein Ding, aber ich könne das tun, er hätte nichts dagegen. Was ich dann auch tat. Und so ging es auch einige Jahre. Nun hat sich, Gott weiß warum, 2 Wochen ist er dann in ein Kloster gegangen, hat sich zurückgezogen, das vom Schweigegelübnis beherrscht war und feste Gebetszeiten hatte. Und in dieser Zeit ist etwas mit ihm geschehen, beziehungsweise an ihm. In der Ruhe und in der Abgeschiedenheit hat er Gott und das Gebet so intensiv erlebt, dass es ihn verändert hat. Es bedurfte der Ruhe, die für die Wüste steht, und so konnte Gott an ihm wirken. Es war gewiss nicht nur für mich eine große Freude mitzuerleben, wie dieser Pastor auf einmal in seiner Andacht, die er gehalten hat, so lebendig vom Gebet gesprochen hat. Er schloss mit den Worten, dass er jedem von uns diese Erfahrung gönnen würde, sich zurückzuziehen und mit Gott ins Gebet zu kommen. Aber in unserem Text wird uns noch mehr gesagt. So wie es Jesus erging, kann es uns auch ergehen. Die Versuchung, oder besser gesagt, der Versucher, der Widersacher, versucht einen vom rechten Weg abzubringen, nämlich vom Weg mit Gott. Wir erleben unsere Welt nicht mehr, wie sie die Menschen im Mittelalter sich vorgestellt haben, dass hinter jeder Tür ein Teufel steckte. Aber es wäre fatal, die Existenz des Teufels zu leugnen. Gerade das will er ja, dass wir glauben, es gibt ihn nicht. Aber genau das, was es auch mit Jesus gemacht hat und in der Versuchung, in der er war, kann auch uns es so gehen, dass wir unsere Seele verlieren. Deswegen reagiert er auch ganz scharf und eindeutig. Und das geschieht nicht nur einmal, sondern dreimal. Und dabei ist schon interessant, was Jesus eigentlich in der Situation der Anfechtung und Versuchung sagt. Wir wollen auf die drei Antworten Jesu einmal schauen. Die erste Antwort Jesu an den Teufel lautet: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Eigentlich ein wunderbarer Satz, dem wir eigentlich nichts hinzufügen brauchen. Für uns Christen ist es klar, dass das Brot wichtig ist, aber es ist etwas für den Leib. Die Seele, sie braucht etwas ganz anderes. Sie sehnt sich nach seinem Schöpfer und nach dem Wort Gottes, das Lebenskraft beinhaltet. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, sehen wir, wie viele Menschen sich nur nach dem Brot strecken. Sie meinen, das Brot hält Seele und Leib zusammen. Die Seele aber verkümmert und die Menschen versuchen durch vieles Essen und Trinken, durch Äußerlichkeiten wie Auto, Haus, Kleidung oder kluges Reden, dies zu übertünchen. Das klappt aber ein Leben lang nicht. Irgendwann zerbricht es und die Katastrophe kommt. Da kann man nur hoffen, dass es dann einen Christen, eine Christin ihm dann Orientierung gibt. Und in diesem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte aus der Theologiegeschichte ein. Es gab einmal einen bedeutenden Theologen, der viele biblische Texte ganz neu beleuchtete. Er hieß Friedrich Schleiermacher, 1768 bis 1834. Viele Menschen gingen in seine Vorlesung oder zu seinen Predigten. Er war schon zu Lebzeiten in aller Munde. Er konnte die Menschen mit seinen Gedanken und seinen sprachlichen Fähigkeiten in den Bann ziehen. In jenen Jahren hörte ein Theologiestudent, der später nicht weniger bekannt werden sollte, die Predigten und die Vorlesungen von ihm. Dieser Student war Klaus Harms. Er sagte später einmal über Schleiermacher: Er hat mir Appetit gemacht, aber ich bekam kein richtiges Futter. Diese Geschichte zeigt mir, wie leicht es geschehen kann, dass durch interessante Gedanken, Gebäude, eine geschliffene Sprache und sei es auch von einem Pastor, dass eigentlich nämlich das Wort Gottes verstellt und verändert wird und deswegen seine Kraft nicht entfalten kann. Und wir erleben das manchmal ja auch, nicht? Wenn wir Kirchenbesucher haben, sie schauen sich die Gebäude an, die auch zum Teil wunderschön ist, und wir haben ja auch eine wunderbare Kirche, aber das Zentrum, das Kreuz, wird häufig nicht in den Blick genommen. Das Wort Gottes besteht aus seiner Kraft, die Menschen verändert. Gestern haben sie noch getrunken, heute sind sie frei. Gestern haben sie noch ihre Frauen geschlagen und betrogen, heute ehren sie sie. Gestern war noch die Marke des Autos Lebensinhalt, heute ist es die Familie und die Mitmenschen. Das kommt, weil Gott mit seinem Wort radikal Menschen verändern kann, dass sie erkannt haben, da gibt es einen Gott, auch für mich, der ist da und der bleibt. Auf ihn kann ich mich wirklich hundertprozentig verlassen. Wenn man das erfahren hat, dann weiß man, nur das Wort Gottes im Leben wirklich wichtig ist. Alles andere sind zusätzliche Geschenke. Und liebe Gemeinde, ist das nicht eigentlich wunderbar? Aber wenden wir uns noch der zweiten Antwort zu. Da sagt er zum Teufel, Jesus also, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wer von uns versucht Gott? So könnten wir fragen. Wer von uns will ihn herausfordern? Spontan werden wir wohl sagen, das macht doch keiner von uns. Liebe Gemeinde, die Versuchung ist näher, als wir manchmal ahnen und meinen. Wie schnell rutscht uns der Glaube weg? Morgens, wenn wir erst einmal Zeitung lesen, statt den Losungstext. Oder wenn wir sonntags noch im Bett liegen und denken, muss ja nicht heute zum Gottesdienst gehen, kannst du ja auch nächsten Sonntag machen. Oder am nächsten Sonntag geschieht genau das Gleiche. Aber auch geistig können wir Gott versuchen, indem wir glauben, wir kennen die Bibel und das Wort Gottes schon ganz genau. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich als Student war, in einem kleinen Dorf an der Westküste. Da machte sich eine Pfingstbewegung breit. Es gab große Auseinandersetzung mit der Gemeinde vor Ort. Es war keineswegs so, dass man in der Kirchengemeinde die Geistesgaben ablehnte. Aber an manchen Punkten entstand doch große Reibung. In einem Gespräch, dem ich beiwohnte, wurde seitens der Kirchengemeinde deutlich gemacht, dass man sich immer wieder unter das Wort Gottes stellen muss, um sich von ihm immer wieder neu ausrichten zu lassen. Und der Leiter dieser neuen Pfingstbewegung sagte daraufhin, er brauche nicht mehr die Bibel zu lesen. Was notwendig ist, das sage ihm der Heilige Geist. Welch ein schrecklicher Irrtum. Das heißt doch nichts anderes. Ich brauche nichts mehr zu tun. Gott wird es mir schon zuflüstern. Wobei die Frage steht, wer dann am Ende denn letztendlich zuflüstert, ob es denn nicht wirklich der Teufel ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das soll uns Mahnung sein und zum Wachsamkeit aufrufen. Und nun ein letztes. Jesus sagt dem Teufel, als er ihn ein letztes Mal verführen will, indem er ihm alle Reichtümer der Erde zeigt und damit die Anbetung des Teufels fordert. Jesus antwortet ihm, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Das ist nichts anderes als der Inhalt des ersten Gebotes. Es ist die Kernaussage der Bibel. Ich hatte in der Christenlehre in Garz ein kleines Mädchen, die von zu Hause her von der Bibel und dem Glauben nicht viel mitbekommen hat. Sie kommt, weil sie vielleicht sich zu Hause langweilt und sich in der Gruppe doch wohlfühlt. Am Ende der Christenlehrerstunde bete ich mit den Kindern immer. Alle falten die Hände, auch wenn sie es von zu Hause nicht kennen. Genauso tut es auch dieses kleine Mädchen. Aber das geht nicht lange gut. Sie kann die Stille des Gebetes zu Gott ganz schwer nur ertragen. Sie ist verlegen und kann sich nur mit Lachen retten. Ich denke, wir sollten auf dieses kleine Kind nicht herunterschauen, denn es gibt genügend Erwachsene, die mit den 10 Geboten, sprich mit dem Gebet, auch nichts anzufangen wissen. Sie sind verlegen, wenn gebetet wird. Und dabei ist es doch gerade das Gebet, das dem Menschen Kraft zuspricht. Gerade im Gebet erlebe ich doch neue Orientierung und eine Umkehr. Durch Gott kann ich heil werden, mit dem Alten brechen und neuen Anfang wagen. Liebe Gemeinde, es ist doch ganz wichtig, sich auf Gott zu verlassen, sich unter seine Macht und seinen Segen zu stellen und jeden Tag sich in Gottes guten Händen zu wissen. Es ist doch nicht so schwer, sich Gott anzuvertrauen und ein Leben in seinem Sinne zu führen. Führe du mich und ich will dir folgen. So können wir mit ihm sprechen. Das ist kein abgedrehter Gedanke, sondern es ist das Gebet, das zu jedem Christen gehört. Und dann ist es nichts anderes als das, was Jesus auch in der Versuchung sagen kann. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dann ist es nicht nur eine Verheißung an Jesus, sondern auch an uns, auch wenn wir der Versuchung noch preisgegeben sind. Und wie heißt es am Ende unseres Predigttextes? Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Auch das wünsche ich Ihnen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.